Also ernsthaft so, ne? Das ist also, das geht ja schon damit los, dass allein die Macht der Top 6 oder so in der Bundesliga so groß ist, dass die auf gar keinen Fall zulassen werden, dass Jan Regensburg, die Jan-Fiete Arps dieser Welt, sich unter Nagel reißen kann oder den Mokoko, wenn sie schon den bereits mit 12 Jahren in die C-Jugend von Borussia Dortmund geholt haben.
Ja, moin. Herzlich willkommen zur 19. Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und mit mir verbunden ist wie immer der wunderbare Arnd-Philipp Ohms. Grüß dich.
Ja, hi Dennis, guten Abend.
Sag mal, freust du dich auch so wie ich auf Molde FK gegen Hoffenheim ausgetragen in Villarreal?
Ja, ich kann mich gar nicht halten, muss ich sagen. Also ich habe hier so einen Kalender, da streiche ich die Tage ab, bis es endlich soweit ist.
Ja, verrückt, was momentan im Fußball passiert, ne? Also irgendwie macht sich der Profifußball gerade auch ein bisschen lächerlich, finde ich. Aber
ja, gut. Ja, ich finde es halt generell ein schwieriges Thema, ne? Dieses Reisen während der Pandemie, da haben wir jetzt auch in der letzten Woche schon rund um die Club-WM drüber gesprochen, ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man das dann jetzt irgendwie mit so einer hohen Priorität versieht, die es vielleicht gar nicht haben sollte, ist natürlich kompliziert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch im laufenden Wettbewerb schwierig zu sagen, ja okay, diese Runde kann jetzt irgendwie nicht stattfinden oder wird am grünen Tisch entschieden. Ich kann ja zum Beispiel Vereine wie Leipzig verstehen, die dann eben sagen, ja gut, dann wandern wir eben oder dann gehen wir irgendwo anders hin. Aber gestern zum Beispiel war es ja so, dass Leipzig in Budapest gespielt hat. Die hatten dafür eigentlich auch nur eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise. Also das, keine Ahnung, dieses Gesamtkonzept ist ja sicherlich nicht so gut durchdacht. Aber ich finde, dass da... Also die UEFA hat das ja an die Vereine delegiert, das zu lösen, und ich finde, das Versagen liegt eigentlich bei der UEFA, die das hätte zentral organisieren müssen.
Ja, denke ich auch. Aber genug der Absurditäten im Profifußball aktuell, denn heute wollen wir über etwas ganz anderes sprechen. Und zwar das Draft-System, das ja sehr erfolgreich im US-amerikanischen Sport angewendet wird. Wir klären heute, was es mit diesem System auf sich hat und ob es vielleicht auch auf den europäischen Fußball übertragbar wäre. Und dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, Nico Hüls. Herzlich willkommen.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, lieber Nico, im Netz bist du besser bekannt unter dem Namen Nico Backspin. Du bist nämlich Herausgeber und Chefredakteur der Backspin, dem ältesten deutschsprachigen Hip-Hop-Magazin. Ist vielen von euch sicherlich auch ein Begriff. Und normalerweise folgt, wenn wir einen Gast da haben, an dieser Stelle auch eine kurze Vorstellung unsererseits. Aber bei dir, Nico, sorry, ich musste in der Vorbereitung die Segel streichen. Ich war völlig überfordert. Für dich wurde der Begriff Tausendsasser, glaube ich, erfunden. Ist echt krass, wo du überall unterwegs bist. Und darum, sorry, ausnahmsweise möchte ich dich darum bitten, dich einfach mal vielleicht selbst vorzustellen und vor allem zu erzählen, welche Verbindung du so zum Fußball und auch zum Amisport hast.
Das ist lustig, dass du das so sagst. Zum einen, meinen Originalnamen nutze ich eigentlich auch selten, weil die Leute fest der Meinung sind, dass ich Nico Backspin bin und deshalb auch Nico Backspin bleibe. Viele sind auch der Meinung, das steht in meinem Ausweis. Das finde ich insofern auch ganz gut und wichtig. Ist ein bisschen schwierig, wenn du Flugtickets darauf gebucht kriegst und dann nochmal kurz zurückschreiben musst, dass ich es mit anderen ändern. Aber das beschreibt ja vielleicht auch ungefähr das, was ich, also du hast mit vielseitig kann man es formulieren. Ich glaube, in der Kurzversion hat es damit angefangen, dass ich irgendwann als Hip-Hop-Journalist mal an einem Punkt in meinem Leben Bock hatte, nur noch das zu machen, was ich will. Und das hat dazu geführt, dass ich jahrelang Hip-Hop-Journalismus gemacht habe und dort, glaube ich, auch relativ viel Fußstapfen hinterlassen habe, so über die Zeit, und vielleicht der eine oder andere da was von mitbekommen hat, aber über die Zeit immer mehr gemerkt habe, dass es nicht das einzige Thema ist, was ich liebe. Mhm. Ich habe gerne häufig betont, dass ich von Fußball mehr Ahnung habe als von Hip-Hop, habe das aber nie eingesetzt und habe über die Jahre auch immer mehr, wie soll ich sagen, meiner Liebe zum amerikanischen Sport im Allgemeinen quasi Raum gegeben und Raum geben können, weil es auf einmal Themen gab, wie dass die NFL sich nach Deutschland erweitert und es dann in Programmen darum ging, quasi auch Leute zu finden, die dafür stehen. Und so darf ich mich seit 3 Jahren offizieller Markenbotschafter der NFL in Deutschland nennen. Was ein bisschen absurder Titel ist, aber ich darf es offiziell.
Herzlichen Glückwunsch, ne?
Dankeschön. Deswegen benutze ich ihn auch gerne. Aber versuche dann, und das ist vielleicht auch das, was du sagst, mit ein bisschen schwer zu greifen, weiter das zu machen, was ich liebe. Und das ist auch jeden Montag bei den Kollegen von Rocket Beans sitzen und in Bundesliga zusammen mit Tobi Escher oder von Tobi Escher Fußball zu lernen, so muss ich es wirklich sagen, weil es jedes Mal eine Bereicherung ist. Aber auch in ganz vielen anderen Bereichen immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Mit dem Kern Hip-Hop, der immer bleiben wird, aber ich glaube, da gehören dann auch mittlerweile, dass die Welten sind nicht mehr so weit auseinander. Fußball wird immer mehr Urban durch die Spieler, American Sport sowieso und ich in der Mitte, Gaming kommt damit zu und das ist halt in der Mitte stehe ich.
Ja, ich glaube, Gaming, Hip-Hop, Fußball, das ist eine Verbindung, die auch wirklich zieht. Und du hast gerade Bundesliga angesprochen. Das möchte ich auch kurz hervorheben. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, ein wöchentliches Fußballformat von den Rocket Beans, immer montags im Rocket Beans Livestream, im Anschluss natürlich auch als Video auf YouTube. Das ist so eine Art, wie beschreibt man das, TV-Stammtisch, so ein bisschen wie der Check24-Doppelpass, nur weniger proletenhaft, mit deutlich sympathischeren Gästen, ohne rassistische Ausfälle und mehr Tiefe. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Doppelpass in gut, hätte ich gesagt.
Wobei du bei weniger proletenhaft hast du eine Augenbraue zögernd hochgezogen, habe ich genau gesehen.
Ja, wir haben ja auch Etienne Gardet noch im Raum immer okay, mit dabei, der gerne mal auf die Tassen haut. Aber nein, Spaß. Also genau das beschreibt es vielleicht auch gut. Ich glaube, das macht es aber auch aus, weil wir natürlich Expertise haben. Aber so mit Nils, Eddie und mir, drei Typen, die, ich würde sagen, so gefährliches Halbwissen haben, was nicht ganz für Tobi Escher und Ralle Günnisch reicht, aber trotzdem schon genug Wissen und genug gesehen haben über die Jahre, um über Fußball reden zu können.
Ja, das merkt man nämlich auch. Und bevor wir ins Thema einsteigen, eine Frage noch. Ich habe gehört, du warst früher ein überragender Libero. Stimmt das?
Oh, wer das denn? Das ist, nee, das stimmt nicht. Ich war ein überragender Sechser.
Ah, okay, ja, dann habe ich Falschinformationen von deinem früheren Mitarbeiter bekommen.
Ja, fast, aber ich war quasi der vor der Abwehr. Ich hab also meine Fußballerkarriere auf der 9 angefangen als Mittelstürmer, habe dann hat diese berühmten Reden, die kennt ihr doch auch, ne, von ja, ich hätte Profi werden können, aber die kann ich auch halten.
Okay.
Und habe dann auf der über die Jahre dann quasi von der 10 mich langsam auf die 6 zurückgearbeitet, weil ich die Position so gerne mag. Weil du nämlich nicht ganz so, du bist nicht ganz so sehr in dem Kampf da vorne, um irgendwie die Hütten machen zu müssen, was ich früher hatte, sondern du hast das ganze Spiel in der Hand. Du guckst, also du achtest darauf, dass die Abwehr läuft, du achtest darauf, dass die Offensive läuft, in der Mitte musst du natürlich rennen, aber hast halt Kontrolle. Und das habe ich so geliebt. Deswegen habe ich die Position bis zum Ende gespielt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin auch Sechser, wenn auch nicht auf dem Niveau, auf dem du offensichtlich warst. Eher so der typische Kreisliga-Held.
Ja, aber das ist ja am Ende des Tages ist es egal, ob das jetzt in der oberen Klasse oder in der Kreisliga ist. Auch auf der Position musst du halt das Spiel, das du vor dir hast, musst du im Griff behalten. Und das ist das Wichtige. Und darum mag ich die Position so gerne. Ist auch ein bisschen ehrlicherweise so, wie ich, glaube ich, auch meine ganze Arbeit überall mache. Immer so ein bisschen auf der Sechserposition, hinter dir die Abwehr arbeiten lassen, vorne die Stürmer arbeiten lassen, in der Mitte so Kontrollzentrum-mäßig.
Organisieren, Meter machen, ja.
Genau das.
Du bist also quasi Sechser in allen Lebenslagen.
Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, das passt ganz gut.
Okay. Ja, wir wollen heute mit dir sprechen über das Draft-System. Hintergrund ist, dass Dennis und ich in verschiedenen Folgen eigentlich immer wieder an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, ja Mensch, so eine Entwicklung, die wir hier beobachten oder wie sie sich hier abzeichnet, die zementiert ja die bestehenden Verhältnisse. Und damit meinen wir, dass letztlich die vermeintlich reicheren Clubs immer reicher werden und die Spanne zwischen den reicheren und den ärmeren Clubs immer weiter auseinanderdriftet. Das heißt, irgendwie Erfolg immer planbarer wird. Und wir sehen das ja in der Bundesliga jetzt seit knapp 10 Jahren. Wir sehen das auch in Italien oder in Frankreich, wo es serienmäßig immer dieselben Vereine um die Meisterschaft spielen, beziehungsweise Meister werden tatsächlich. Und dann haben wir ganz aktiv überlegt, Mensch, was könnte man denn, also was für Mittel gibt es denn eigentlich, um diese Ungleichheit vielleicht anzugehen und dieses Problem bei der Wurzel zu fassen? Und eine Lösungsidee, ein Lösungsansatz dafür ist das Draft-System. Und ich würde ganz kurz einmal die Hörerinnen und Hörer abholen. Das Draft-System ist was es aus dem amerikanischen Profisport gibt vor allem, oder was da eben herkommt. Und da ist das Konzept so, in Amerika sind die Ligen geschlossen, das heißt, es gibt da quasi keinen Absteiger, wenn man so will. Und das ist so, dass am Ende einer Saison quasi die Tabelle genommen wird und der letzte Verein in der Tabelle aus dem Pool der neuen Nachwuchstalente für die kommende Saison als erster picken darf. Und der vorletzte dann als zweiter und der drittletzte als dritter und so weiter und so fort. Und dieses Konzept ist dann quasi ein Baustein dafür, dass das Ungleichgewicht der Liga wieder auseinandergezogen werden soll. Das heißt also, dass die schwächeren Vereine natürlich die stärkeren Talente draften können, weil sie zuerst draften dürfen. Und auf die Art kriegen sie halt dann potenziell die besseren Spieler und können nächstes Jahr dann entsprechend erfolgreicher spielen als das Jahr davor. Und auf die Art, ja, soll eben immer eine Spannung gehalten werden. Es ist jetzt ganz vereinfacht runtergebrochen sicherlich, also wir packen in die Shownotes auf jeden Fall auch nochmal mehr Informationen dazu, wen das genauer interessiert, aber das ist halt so im Großen und Ganzen das, worum es beim Draft geht. Und wir wollen uns heute mit der Frage auseinandersetzen, ob das ein Konzept ist, das man im Profifußball in Deutschland und in Europa auch adaptieren kann. Und da würde ich jetzt zuerst mal, Nico, dich fragen, wie du generell das Draft-System wahrnimmst. Also unabhängig vielleicht mal vom amerikanischen oder europäischen Sport, sondern einfach so, gibt dir das was oder wie stehst du dem gegenüber?
Ich finde es richtig, richtig gut. Denn ehrlicherweise ist meine Liebe oder Faszination für US-Sport auch deshalb immer größer geworden, weil du mal abgesehen von einem offensichtlich kongenialen Paar zwischen Belichick und Tom Brady, was ja auch ein bisschen aufgebrochen ist, also eigentlich eher Tom Brady, einem Jahrhundertsportler, dann eine Dominanz eines Teams hast, wie den New England Patriots über viele, viele Jahre, aber es ansonsten immer dazu führt, dass es gewisse Gleichgewichte gibt und es in 10 Jahren einfach auch mal 7, 8 verschiedene Titelträger geben kann. Und das gilt für alle Ligen. Das ist zum Beispiel im Eishockey fast noch krasser, weil es da einfach, es gibt da kaum, im Baseball genauso, es gibt kaum Wiederholungsmeisterschaften. Und das gibt es halt in Europa nicht. Denn dort, wisst ihr selber, haben wir überall die gleichen Teams. Natürlich gibt es kleine Nuancen, aber wenn du an einem bestimmten Level bist, und da kann ich mein super Werder Bremen-Beispiel immer anbringen, als Werder Bremen 2010 aus den Champions-League-Rängen rausgefallen ist und dann quasi zu den Rest gehört hat, ist die Schere so groß geworden, dass Werder Bremen auch in 30 Jahren wahrscheinlich nie wieder auch nur ansatzweise mit Borussia Dortmund oder Bayern München irgendwie konkurrieren kann. Und deshalb glaube ich, dass dieses Verteilen von Talenten grundsätzlich neu zu überdenken eine sehr wichtige und gute Sache ist, weil sie halt den Sport immer wieder spannend macht.
Ja. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz noch zur Einordnung sagen, dass das eben ein Baustein ist, der in Amerika funktioniert. Es gibt da noch andere Bausteine, die dazu beitragen. Salary Caps sind da ein Beispiel und dass es da keinen Abstieg gibt und so weiter und so fort. Also das ist insgesamt ein komplexeres Konstrukt.
Ja, aber das führt ja, Entschuldigung, wenn ich da gleich reingehe, das führt ja auch dazu, dass ich dir die Einstiegsfrage gleich mit funktioniert hier nicht beantworten kann. Und das ist leider sehr, sehr schade. Denn du musst ja überlegen, dass du eigentlich ein grundsätzliches Strukturproblem. Es funktioniert ja, dieses Draft-System in den USA auch deshalb, weil es gibt Ligen, du sagst, es gibt keine Absteiger, stimmt. Und darunter gibt es einen riesengroßen Pool an Colleges, die quasi Talente kreieren. Mhm. Und da greifst du auch nicht zu. Während heutzutage ja Barcelona in ihrer, also jeder große Verein ja in irgendeiner seiner Akademien ja bereits 12-Jährige unter Vertrag nimmt, sodass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, dass die durch so ein System trainiert werden bis zu dem Punkt, wo sie für die Leute interessant werden. Das heißt, du müsstest die komplette Struktur aufbrechen. Und dazu kommt halt dieses Ligensystem von oben nach unten. Das würde ja bedeuten, dass, keine Ahnung, der Fünftligist mit dem 19-jährigen Talent, das darf nicht zu einem Zweitligisten wechseln, der dürfte dann höchstens zu einem Drittligisten wechseln oder so. Und ob man das durchkommt, ist relativ unrealistisch, glaube ich.
Ja, ist leider super schwierig umsetzbar, weil die ganze Struktur über den Haufen geworfen werden müsste und das will man ja nicht. Deutschland ist berühmt für seine Sportvereinslandschaft und ich muss es natürlich sagen, ich bin Sportvereinslobbyist, ich arbeite ja beim Sportverband, aber ich sage es auch mit Überzeugung, das ist auch gut so. Und daher gehört die Jugendarbeit auch in die Sportvereine und damit ist so ein Draft-System schwierig umsetzbar. Aber wie du schon sagtest, Nico, die Spannung, die fehlt hier total. Und das ist das Geile am Amisport. Ich bin großer NBA-Fan. Da gibt es vielleicht ab und zu mal Superteams, die für 2, 3 Jahre dominieren, aber nie so klar wie in Europa. Und man braucht Lösungsansätze, um das irgendwie aufzubrechen, diese große Schere hier. Und
der Draft, ja, definitiv. Ja, wenn du dir anguckst, Entschuldigung, aber Basketballsystem, ja. Die Lakers waren dominant in den 2000ern, dann haben sie ihre Ära quasi in Rente schicken müssen und dann hast du einfach mal 6, 8 Jahre nichts von den Lakers gesehen, weil dann waren sie auf Höhe, wenn es in der Bundesliga irgendwie auf Höhe des unteren Drittels, manchmal sogar letzter in der Tabelle. So, ja. Und das kannst du dir halt von Bayern München nicht vorstellen.
Nee, absolut nicht. Dann brauchst du ab und zu auch nur diesen einen Pick, der dann so ein ganzes Team, so eine ganze Franchise wieder relevant macht. So Luka Doncic bei den Dallas Mavericks zum Beispiel, graue Maus, nicht qualifiziert für die Playoffs, der ist da und zack ist das Team irgendwie spannend und aufregend. Und
es zeigt ja auch, er ist ja ein super Beispiel dafür, die Mavs stehen ja diese Saison bisher noch gar nicht so gut. Aber sie bauen damit Potenzial auf und du hast die Möglichkeit, mit einem Spieler zusammen strukturell deine Mannschaft für die nächsten 5 Jahre zu verändern. So. Ein bisschen gibt es das natürlich auch im Fußball, aber es gibt halt eine kleine Anzahl von Teams, wo das interessant ist. Wenn du ein europäisches Spitzentalent bist wie Haaland, dann gibt es halt nur 20 Vereine, die überhaupt in die engere Wahl kommen würden für so einen Spieler auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist, um dort Fußball zu spielen. Und davon sind wahrscheinlich die Hälfte eine Liga weit höher, also noch eine Stufe drunter. und die anderen sind die einzigen, für die es interessant ist. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn das System auch noch weitere Möglichkeiten darunter geben würde.
Genau. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier so ganz konkret schon in die Haarlands dieser Welt eintauchen, ja, vielleicht mal allgemein über das Draft-System sprechen und welche Vorzüge das eigentlich mit sich bringen würde. Jetzt haben wir eben schon über Gleichgewicht gesprochen, dass Ligen also ausgeglichener und spannender werden könnte. Da sind wir uns, glaube ich, auch soweit einig. Aber ich finde, es gibt noch eine ganz spannende andere Seite der Medaille. Und zwar bietet das Draft-System auch Vorteile für jüngere Talente, die im Zweifel zu größeren Clubs wechseln und dort aber auf der Bank versauern. Weil in München passiert das regelmäßig. Also ich als Bayern-Fan kann das, glaube ich, ganz offen so sagen. Das kommt da in schöner Regelmäßigkeit vor. Wohingegen jemand, der in München auf der Bank sitzt, in Freiburg wahrscheinlich schon auch Stammspieler sein könnte oder in Mainz oder was weiß ich, also in anderen Vereinen zumindest. Das heißt, ich glaube, dass es ein ganz großer Vorteil vom Draft-System sein könnte, dass Talente halt viel mehr Spielpraxis bekommen und dass das den Nachwuchsfußball generell viel mehr befeuern würde.
Stimmt natürlich, aber erstmal haben wir schon gesagt, es ist schwierig umzusetzen und dann kommt auch noch die rechtliche Komponente ja dazu, ne? Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Ich wüsste nicht, wie man das umgehen sollte. Oder hat da jemand von euch irgendwelche Ideen, wie man da Konstrukte schaffen könnte, dass so etwas grundsätzlich möglich wäre?
Ja? Ja, voll, voll. Und es gibt dieses eine Modell, das wie gemacht dafür wäre, was in europäischem Fußball im Moment nur gefühlte 20 Funktionäre haben wollen und der Rest ist scheiße findet. Aber ja, wenn du die Super League machst. Denn eigentlich ist die europäische Super League nichts anderes als das, was die NFL ist. Das sind die besten Teams in einem riesengroßen Land, das ja im Prinzip auch nur 50 Einzelländer sind, wenn man sich, jetzt wird es politisch, ne, wenn man sich die ganzen Rednecks da manchmal anguckt, kann jetzt davon ausgehen, dass das nicht ein Land ist, wo sie die gleiche Sprache sprechen. Und wenn du diese Struktur hast, dann kannst du das machen. Weil dann nämlich, also dann, das ist ja die Frage, Bayern München geht in die europäische Superliga, dann sind sie von dort an auf Augenhöhe mit 24 anderen Teams, die NFL-like da stehen und gemeinschaftlich sich die Millionen in ihren Rachen schmeißen. Die NFL ist nichts anderes. Insofern ist der Vergleich, das ist nicht die böse Liga, es ist die logische Konsequenz eigentlich aus dem, wo wir gerade stehen. Und ja, ich weiß, dass dein Vereinsherz bricht gerade, das ist mir schon vollkommen klar. Aber das würde halt dazu führen, dass du da drunter Strukturen schaffen kannst. Und dann wäre es halt so, dass die Vereine in den Ligen theoretisch spielen könnten und dann aber der Profi an welcher Situation auch immer in seiner Karriere entscheiden kann, ich möchte mich als Spieler für diese Liga bewerben und meldet sich offiziell für die Draft, für die Europe Super League an. Dann weiß auch der Verein, dann weiß auch, keine Ahnung, Werder Bremen, dass sein Talent jetzt nächste Saison in der Superliga spielen möchte. Und dann haben 24 Teams offiziell Zugriffsoptionen relativ transparent auf diesen einen Spieler.
Das ist ein Szenario, das ich wirklich nicht ausschließen würde. Also ich könnte mir echt vorstellen, leider, dass das in 10, 15, 20 Jahren so ist.
Ich glaube, wir haben ja schneller.
Ja, meinst du? Boah, also kurzer Hinweis, vor einigen Folgen, ich glaube Folge 15 war es, haben wir auch über die Superliga gesprochen mit Haro Füllgrabe. Und ja, für mich persönlich ist es tatsächlich ein Horrorszenario, dass das Ding kommt. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es so ist. Und wenn es so ist, dann haben wir tatsächlich das, was du sagst, weil wesentliche Voraussetzung für ein Draft-System ist, dass diese Liga absolut dominierend ist, finanziell und sportlich. Dann kann es nämlich funktionieren. Und das wäre die Liga, ganz klar.
Wobei wir, also das stimmt natürlich, da kann man überhaupt nicht widersprechen. Und es ist auch ein total interessanter Ansatzpunkt, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen. Da bin ich gar nicht drauf gekommen im Vorfeld.
Ich tatsächlich schon. Ich wollte es nicht droppen, weil ich diese Liga nicht will.
Sehr gut. Ja, das würde ja auch mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wir hatten ja schon in der Super League-Folge auch drüber gesprochen. Wenn du Bayern aus der Liga rausnimmst, wird natürlich dahinter spannender. Ist ja irgendwie ein bisschen in der Natur der Sache. Aber auf der anderen Seite würde das natürlich trotzdem auch da in der verbleibenden Bundesliga die Schere zwischen Arm und Reich dann nicht gerade schmälern. Ne? Also dann haben halt alle das Problem, dass ihre Talente in die Superliga abwandern. Aber du kriegst da halt die Diskrepanz dann trotzdem nicht raus.
Ja, du hast halt schon eine neue Struktur. Und die ist ja gerade für die Teams, die auf der Kippe stehen, so dann die Sinnfrage. Guck mal, guck dir mal Bayer Leverkusen an. Oder auch von mir aus Borussia Dortmund. Und die wären ja wahrscheinlich in dieser Liga mit drin. Das sind gerade beides Mannschaften, die bewusst alles in ihrem Verein darauf aufbauen, dass sie Talent schmieden für, also dass sie die, wir spielen Champions League, wir sind die Ebene, wenn du ein Megatalent bist, dann komm zu uns, bei uns spielst du Stamm, spielst Champions League und dann kannst du danach zu Real Madrid oder Barcelona gehen und dann kannst du dir die Titel einsammeln. Und dieses Modell wird es dann ja trotzdem geben. Aber, und das ist dann die Umverteilung, dann wird es ja automatisch in der Bundesliga auch wiederum anders greifen. Es gibt ja diese Geldverteilung und wenn das große böse Bayern München raus ist und nicht mehr 70% des Geldes haben will, was sie ja nicht wollen, aber in den anderen Ligen ist es ja noch krasser und dann auf einmal die La Liga unter Barcelona, Atletico und Real ab Valencia die Teams auf einmal anfangen können, es relativ gut untereinander aufzuteilen, dann wird Getafe auf einmal ein richtig spannendes Team für Spieler, weil die nämlich in der spanischen Liga immer Meister oder Vizemeister werden können. Und dann hast du eine neue Struktur, denn das, was wir im Moment, und das ist diese Schere, die ich vorhin meinte, diese 10 Jahre, die Werder jetzt als ganz konkretes, und das ist nicht rumgejammern, nicht falsch verstehen, aber diese 10 Jahre, die Werder da verloren hat, weil sie zur falschen Zeit in der Champions League waren, oder Kaiserslautern, weil sie vor 25 Jahren in der falschen Champions League waren, die kriegst du nie wieder aufgeholt.
Ja, verstehe.
Ja, und ich sag mal so, wenn die Schere immer weiter auseinandergehen sollte, muss man irgendwann reagieren. Und wenn man es nicht schafft, über andere Instrumente die Ligen wieder spannender zu machen, dann finde ich, es wäre sogar der richtige Schritt, eine Superliga einzuführen. Und dann wäre auch das Draft-System super spannend. Weil niemand will eine Liga, in der Meister von vornherein klar ist. Ich meine, Bayern ist jetzt zum 9. Mal im Folge Meister geworden, glaube ich. Juve, Paris, Spanien auch immer, Real oder Barcelona, ist ja immer das Gleiche. Und wenn man keine Mittel und Wege findet, das zu ändern und dann irgendwann kommt die Superliga, kann man es super mit dem Draft-System verbinden. Und da wäre ich dann voll bei dir, Nico. Das wäre dann total spannend, ja.
Weil du kannst im Alltag kannst du es ja nicht einbinden. Wo würdest du dann ansetzen? Draft-System heißt ja, für die es nicht wissen, kurz runtergebrochen, einfach die schlechtesten Teams kriegen die ersten Picks. Es ist einfach, weil es 32 Teams sind, plus minus in jeder Liga. Und dann wird der Letzte, es gibt ja Teams, die tanken quasi, so nennt man das, 2-3 Jahre darauf, dass sie Letzter werden. Und dann, weil sie wissen, Trevor Lawrence, Quarterback, Jahrhunderttalent gerade, ist Number One Pick nächsten Draft in dem NFL. Das ist der Grund, warum die Jacksonville Jaguars und die New York Jets sich im Prinzip ein Battle um die schlechteste Saisonleistung geliefert haben, obwohl die Jets am Ende angefangen haben, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen haben die Jaguars den Pick. Und die wissen jetzt, sie haben jetzt den Quarterback, mit dem sie jetzt die nächsten 5 Jahre lang wieder auf einmal Playoff-Team werden können. Das funktioniert da so, aber in Deutschland geht das noch nicht. Schalke 04 spielt gerade, die tanken gerade richtig. Die wollen bewusst.
die wollen den First Pick, ja, absolut.
Die wollen jetzt den First Pick haben und sie kriegen ihn ja nicht. Und ja. In der 18er Liga, Bundesliga, sag mir mal, welche Teams, ab Platz 15 wird ja niemand sagen, ja, lass mal bitte Platz 18 jetzt Zugriff auf Mokoko kriegen. Das wäre super. Bremen oder Bielefeld sei super geil. Lass mal Mainz 05 Mokoko holen, bitte, für umsonst. Macht keiner.
Ja, das stimmt zwar. Ich habe mir, also Dennis hat ja eingangs gefragt, ob wir uns irgendwie vorstellen können, wie man es sonst machen kann. Und du hast hier die Super League ins Spiel gemacht. Ich habe tatsächlich einen anderen Vorschlag, wie man sich dem Thema auch nähern könnte, der aber genau dieses Mokoko-Szenario jetzt aufgreift. Also, ich hatte mir überlegt, dass eines der Probleme, die wir halt haben, ist, dass es in Deutschland oder im europäischen Fußball generell halt nicht dieses College-System gibt, das unter dem Profisport liegt. Also in Amerika ist es ja so, dass die ganze Nachwuchsarbeit quasi von den Colleges und Universities gemacht wird und entsprechend daher auch dieser Drafting-Pool quasi entstammt. Das wäre in Deutschland natürlich anders. Nachwuchsspieler werden hier ja in der Regel schon mit 10, 11, 12 Jahren von großen Vereinen verpflichtet und davon schafft es dann irgendwie gefühlt so 2% oder so bis in den Profifußball. Das heißt also, die ganzen vermeintlich talentierten Spieler sind halt in frühen Jahren schon weg. Und hier, finde ich, müsste man als allererstes mal die Schere ansetzen. Also generell wird das hier eine größere Operation und wir müssen hier mehrere Cuts setzen. Hier müsste man also den ersten Cut machen und den Patienten quasi öffnen. Dann müssten wir gucken dass ich weiß noch nicht, ob das Bild gut wird jetzt. Aber
ich bin auch jetzt schon wirklich gespannt, was da kommt. Also
ja, pass auf. Wir schieben, lass uns erstmal nur kurz national denken. Wir können das nachher auf die UEFA problemlos ausdehnen. Aber wir machen es mal in einfachen Bildern innerhalb von Deutschland.
Ja, ich bin gespannt.
Da würde ich als erstes mal Jugendspieler dann, wenn sie das Alter von 12 Jahren erreichen, das können wir flexibel verhandeln, kann auch 10 sein, aber ich sage jetzt mal ab 12, pauschal dem DFB zuschieben. Und zwar unabhängig davon, ob sie das Potenzial haben für Jugendnationalspieler, sondern einfach generell, dass diese ganze Nachwuchsarbeit eine zentrale deutsche Stelle bekommt, in diesem Fall den Deutschen Fußballbund, der halt hier naheliegend ist. Könnte es eine Tochterorganisation geben, sagen wir mal DFB Talentverwaltung oder whatever.
So. Führt schon gleich dazu, dass ich mein Bauchgefühl jetzt schon schreit und ich denke, da müssten wir auf jeden Fall erstmal den DFB umstrukturieren und revolutionieren, bevor ich meine Talente diesen Leuten in die Hand geben wollen würde. Aber das
normal. Ja, wir hatten überlegt, also ich hatte mir überlegt, ob wir die DFB Talentverwaltung nicht in deine Hände legen, Nico. Du hast doch sowieso so wenig zu tun gerade.
Ja, finde ich gut. Und Talente scouten kann ich.
Ja. Okay, pass auf, wir können meinetwegen der DFB. Das ist eine ganze Folge für sich auf jeden Fall, aber wir brauchen eine zentrale Stelle, die das verwaltet. Und
ja. Der
Deutsche Fußballbund bietet sich dafür jetzt erstmal potenziell an. Ein deutscher Spitzenverband könnte das tun, ob es der DFB kann, das ist eine andere Frage, sehe ich ein. So, jetzt ist es so, in Deutschland ist man in der ersten und zweiten Bundesliga ab 16 Jahren spielberechtigt, Stichwort Mokoko. Und dann sollte es meiner Meinung nach, oder könnte es meiner Meinung nach so sein, dass ein jährlich stattfindender Draft quasi nur aus solchen Spielern überhaupt stattfinden kann, die in dem Jahr dann halt die Spielberechtigung erlangen. Also quasi nur 16-Jährige gedraftet werden. Also gar nicht mehr in alle Altersklassen, wie wir das in der Super League vielleicht sehen. Du hast eben gesagt, dass man sich dafür bewerben kann, sondern hier wirklich nur explizit die Leute, die das Alter erreichen, um überhaupt Bundesliga-tauglich spielen zu können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir dann einen Draft, da muss jetzt der nächste Cut kommen, einen Draft machen, wo die Vereine aus der ersten und zweiten Liga, also quasi die DFL-Vereine, bis auf die letzten drei der zweiten Liga an diesem Draft teilnehmen können. Weil wer absteigt danach, darunter in die dritte Liga, da wird es dann irgendwann auch uninteressant. Aber dass die quasi die DFL-Teams bis auf die letzten drei der zweiten Liga dann eben den Draft machen und entsprechend entweder der viertletzte quasi aus der zweiten Liga oder sogar der unterste Aufsteiger sozusagen von der dritten Liga in die zweite Liga den First Pick bekommt. Und dann hast du Mokoko nicht bei Mainz 05, sondern hast du Mokoko bei Jahn Regensburg. Und man müsste das System meiner Meinung nach hier so gestalten, dass diese Draftverträge Jahresverträge sind und dass nach diesem Ablauf dieses einen Jahres die Spieler ins reguläre Transfersystem halt überführt werden, sodass du dann halt quasi ein Jahr Jahn Regensburg hast und von da aus aber immer noch nach Dortmund oder Schalke oder Bayern oder Gladbach wechseln kannst oder sonst wohin. Aber auf die hat jeder Verein die Chance, in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen quasi Talente aufzunehmen. Und bei guter Talentarbeit, das sehen wir ja auch immer wieder bei Vereinen, bleiben Spieler ja auch mal ein Jahr länger, einfach um sich da nochmal weiterzuentwickeln. Also da ergeben sich ja Chancen aus so einem System. Wichtig ist halt, dass danach ins normale Transfersystem überführt wird, damit wir halt so Sachen wie Arbeitnehmerfreizügigkeit und so, da haben Dennis und ich im Vorfeld viel drüber diskutiert und ich habe im Vorfeld auch nochmal mit einem Anwalt drüber gesprochen, der hat da auch großen Wert drauf gelegt. Da gibt es generell so ein paar Schwierigkeiten und juristische Bedenken, aber es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass so ein Szenario möglich ist. Wichtig dafür wäre noch, oder essentiell dafür wäre noch, dass die Vereine untereinander quasi so eine Art Agreement treffen, dass nur der wirklich auch den Pick hat, also sagen wir mal, der den First Pick hat, und sagen wir mal, der First Pick geht, da wird Mokoko gedraftet, dass dann auch wirklich nur der Club, der diesen Draft macht, Mokoko das Angebot machen darf. Das muss halt einfach dann so ein Gentleman's Agreement unter den Vereinen sein, denn juristisch ist das nicht machbar.
Ich habe da eine Frage. Ist
juristisch nicht machbar, sagst du?
Ja, juristisch ist das nicht machbar, es sei denn, die Vereine verpflichten sich halt freiwillig dazu. Also, wenn die Vereine sagen, okay, dieses System machen wir, halten wir uns auch dran, dann wäre es denkbar, das ist übrigens in Amerika genauso, dann wäre es denkbar, aber es ist nicht juristisch haltbar unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten. Also,
ja, logisch.
Du kannst halt Bayern München nicht verbieten, diesen Arbeitnehmer unter Vertrag zu nehmen. Du kannst Bayern München nur dazu drängen, zu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass nur der den ersten Draft hatte, halt auch diesen Spieler dann entsprechend kontaktieren darf.
Okay. Das ist aber interessant, was du sagst. Ich wusste nicht, dass die quasi die US-Sport-Teams quasi ein Gentleman-Agreement dazu haben. Das ist interessant.
Ich habe es im Vorfeld irgendwo gelesen, ich könnte jetzt nicht mal die Quelle dazu zitieren, dass man sich darauf verständigt hat, dass dann eben nur der den Pick hat, auch entsprechend mit diesem Spieler verhandeln darf.
Ja, okay, interessant. Ja, ist ein guter Punkt.
Welchen Anreiz haben denn die Vereine dann, gute Jugendarbeit zu leisten? Also wie werden die kompensiert, wenn jetzt der First Pick aus deren eigenen Talentschmiede kommt?
Ja, das ist genau ein nächster wichtiger Punkt. Und das, finde ich, ist eine Frage, die sich nur über Finanzen kompensieren lässt. Und da müssten wir dann nochmal über die Verteilung der TV-Gelder sprechen. Und deswegen wollte ich auch ein DFL-weites Konzept haben, was erste und zweite Liga tangiert, weil die TV-Gelder halt auch da reinpassen.
Ich würde es übrigens der DFL geben, da finde ich es gut aufgehoben. DFB sehe ich nicht. Aber ich habe. Ja, genau, danke. Haben wir den Punkt geklärt. Aber da finde ich das mit der Aufwandsentschädigung für Ausbildungsaufwandsentschädigung oder wie das immer heißt, das finde ich dafür eigentlich ganz sinnvoll.
Genau.
Das funktioniert ja eigentlich auch schon und da wird es dann ja bestimmt auch einen Weg geben, genau das zu irgendwie zu klären. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja. Dass die Amateur, also dass die Amateur, die Ausbildungsvereine dafür entlohnt werden, da sehe ich, glaube ich, nicht das größere Problem. Ich glaube, es wird eher schwierig, dass die Leute sich darauf einigen können, gemeinsam, also dass Bayern München nicht auf dreckig das Talent von welchem Verein auch immer holt, um es dann bei sich in der U23 zu parken oder auf die Bank zu sitzen. Wie geht es eigentlich an Fiete Arp an der Stelle? Kurze Frage.
Ich habe gehört, der angelt inzwischen. Ja, keine Ahnung. Also, ja, es ist sicherlich ein Stück weit kompliziert, ob man das wirklich mehr, ob man sich da nachher darauf einigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt eine Sache ist, die die DFL quasi gemeinsam beschließt und hinter so einem DFL-Beschluss steht man ja dann, auch wenn man quasi erstmal dagegen votiert hat. An der Stelle könnte das zumindest funktionieren. Ich sage nicht, dass es klappt, aber es könnte funktionieren.
Ja, aber den Ansatz finde ich auch nicht schlecht und der ist ein bisschen näher.
Ich greife mir mal einen Aspekt raus von dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar Aufwandsentschädigung für Vereine. Ich finde mal kurz ein bisschen weg sogar vom Draft, wenn man die Jugendarbeit irgendwie verbessern möchte und dafür sorgen möchte, dass die Vereine da mehr investieren, könnte man auch einfach höhere Ausbildungsentschädigungen, die es ja heutzutage auch schon gibt, festsetzen. Und vielleicht auch so eine Art Finanzpool beim DFL oder beim DFB schaffen. Und dann werden Vereine belohnt, deren Jugendspieler irgendwelche Erfolge feiern, beispielsweise, dass sie Nationalspieler werden, einen Titel gewinnen oder eine bestimmte Anzahl Bundesligaspiele erreichen. Über diesen Weg könnte man, glaube ich, auch die Jugendarbeit noch stärker forcieren, als es vielleicht heutzutage der Fall wäre. Und so könnte man vielleicht auch dieser Talenthauerei im frühen Alter so ein bisschen, ja, das so ein bisschen entschärfen. Hat jetzt wenig mit Draft zu tun, aber der Gedanke kam mir gerade, als wir von Ausbildungsentschädigung gesprochen haben. Mhm. Ja, also dein Ansatz ist schon spannend, Philipp. Es wird so nicht kommen, das ist ja klar.
Es gibt auf jeden Fall noch ein massives Problem dabei, wo der Anwalt also mit mahnendem Zeigefinger schon fast mit mir geschimpft hat. Und zwar sagte er, du kannst ja, also es gibt halt so wenig potenzielle Arbeitgeber im Profifußball, dass wenn du dich intern darauf verständigst, dass nur einer mit dem Spieler verhandelt, und dann kann der Spieler quasi das Angebot annehmen oder es sein lassen. Und dann ist halt die Frage, wenn er es sein lässt, wie geht man dann mit diesem Spieler um? Und meiner Meinung nach müsste, damit das Draft-System funktioniert, dann halt dieser Spieler für das Jahr oder für die folgende Saison quasi nicht die Chance haben, Bundesliga zu spielen oder Zweite Liga zu spielen, weil sonst hebelst du das Draft-System ja aus. Es bringt dir ja nichts, wenn quasi nur Holstein Kiel der Erste ist, der dich fragt, aber du lehnst es ab und gehst dann trotzdem nach Gladbach, dann hast du nichts gewonnen.
Aber da wären wir ja wieder in den amerikanischen Profiligen, wo der erste Vertrag ja fix ist.
Ach, guck.
Ja. Den ersten Vertrag, den du ab, der ist ja festgeschriebene Summen. So, ich glaube, ist auch je nach Draftpick, je nach Höhe, wann du eingedenkst wirst, kannst du quasi von vornherein klar machen, dass du dann und dann, also die und die Summe für die und die Laufzeit kriegst. Und ich glaube, es sind immer 2 Jahre Vertrag.
Okay.
Und irgendwie ein Mio-Fixum oder sowas alles.
Und dann könnte man quasi, meinst du, einen DFL-weit einheitlichen Vertrag schaffen, egal zu welchem der 36 Clubs du gehst. Du kriegst da als gedraftetes Talent kriegst du da halt x-tausend Euro
genau. Fertig aus. Wäre wahrscheinlich der sinnvolle Weg. Was dann wiederum dazu führen würde, dass, was du sagst, dass Mokoko mit 16, dann kriegt er halt, das ist dann das super Beispiel dafür, der wäre dann der Leidtragende, weil er halt nur 100.000 im Jahr kriegt und nicht wie jetzt wahrscheinlich schon Millionen. Und dann erst in 2 Jahren richtig abnahmen kann.
Ja, oder okay, er würde dann halt ins europäische Ausland gehen, ne? Also man müsste da eine europaweite Regelung finden eigentlich. Also dann würde er eben nicht das Angebot von Jan Gengbrug annehmen, sondern vom FC Barcelona.
Ja. Und das ist halt, was ich eben sagte. Wenn wir das jetzt national erstmal so ausdenken, das lässt sich nachher im Prinzip auf die UEFA übertragen. Jetzt hat die UEFA keine DFL, aber trotzdem lässt sich auch in der UEFA so ein Konzept theoretisch integrieren. Und dann kannst du es halt kontinental machen. Also dann kannst du es halt dasselbe Konzept in Spanien, England, Italien, Frankreich anwenden.
Wird halt von jedem Interessenskonflikt, den es im Moment gibt, glaube ich, auseinandergefickt, ne? Also.
Schön gesagt, ja.
Es ist ernsthaft so, ne? Das ist also, das geht ja schon damit los, dass allein die Macht der Top 6 oder so in der Bundesliga so groß ist, dass die auf gar keinen Fall zulassen werden, dass Jan Regensburg die Jan-Fiete Arps dieser Welt sich unter Nagel reißen kann oder den Mokoko, wenn sie schon den bereits mit 12 Jahren in die C-Jugend von Borussia Dortmund geholt haben.
Da sind wir uns im Prinzip einig. Die Frage ist halt, wie lange die Spirale sich so immer weiter drehen lässt, bevor sie halt bricht. Das ist so ein Thema, an das wir hier irgendwie immer wieder stoßen. Die Frage nach der Übersättigung und dem sinkenden Interesse. Mhm. Letztlich, wenn wir halt in eine Liga kommen, die sowieso jedes Jahr Bayern gewinnt, dann schert sich die Frage nach dem Meister irgendwann nicht mehr. Und das tangiert natürlich den sportlichen Wettbewerb schon. Und es ist halt die Frage, ob das Zuschauerinteresse, letztlich, das kann man mit der Fernbedienung entscheiden, da kann man mit der Fernbedienung abstimmen quasi, ob das Zuschauerinteresse sinkt. Wenn wir da hinkommen, dann wird irgendwann auch in München klar werden, also entweder gehen wir in die Super League, dann haben wir das Problem nicht, oder aber es gibt diese Super League nicht, das kommt nicht zustande, dann müssen wir uns halt die Frage stellen, wie wollen wir das hier haben?
Also, so. Also jetzt mache ich ein bisschen Glaskugel gucken, aber wenn man so zuhört, wie die das machen und wenn man sieht, was da so auch immer an Informationen durchsickert, dann ist das ausgemacht. Und es gibt nur noch den Moment, an dem gefragt wird, alleine schon deshalb, weil der FC Barcelona und Real Madrid wahrscheinlich bankrott sind, wenn sie nicht ganz schnell in so eine Super League gehen, wo jedem Mitglied die Milliarde zum Saisonstart automatisch mit vergeben wird. Und dann, vielleicht hängt es an diesen Strukturen, weil es kann in so einer Liga halt auch keinen 150 Millionen Jahresgehaltsvertrag für Lionel Messi geben. Und wenn du den gibst, dann bist du wieder beim Salary Cap Thema, was ihr ja wahrscheinlich auch schon, hattet ihr ja auch schon.
Ja, hatten wir schon. Und das wäre übrigens auch mein favorisierter Ansatz, um die Spannung ein bisschen eher wieder herzustellen. Auch da gibt es rechtliche Bedenken, wenn man wirklich irgendwie ein Hardcap einführen würde. Aber Luxury Tax, Luxussteuer, dass man den Median bildet, sag mal die Top 4 Ligen nach UEFA-Ranking, packt man zusammen. Und der Verein, der in der Mitte steht, also der 40. Verein, den Gehaltsetat, den der hat, den nimmt man als Cap. Alles, was drüber geht, muss man Luxussteuer zahlen. Auf jeden Euro, den man an Gehalt zahlt, 1 Euro an Steuern, geht an den nationalen Verband oder an die UEFA und wird dann auf die Vereine verteilt. Da hätte jeder Verein immer noch die Möglichkeit, so viel auszugeben, wie er will. Grundsätzlich zumindest. Müsste aber eben dann ab einem gewissen Betrag ordentlich Steuern zahlen. So könnte man das Ganze spannender machen. Das wäre, um dem Problem zu entgegnen, eher mein Ansatz.
Ich mag immer deinen aktivistischen Ansatz, der natürlich sofort an jedem Steuersystem, also brauchen wir den New Jungs in Katar fragen, das wäre denen scheißegal. Dann, wenn du die Sponsorverträge von Qatar Airways für Paris Saint-Germain siehst, auch Financial Fairplay hat nicht funktioniert. Im Prinzip gibt es ja schon die Ansätze, die du da hast und dann gibt es zwei Regeln, wie du es auseinanderbrichst und dann fällt das ganze System auseinander.
Es würde denen zumindest ein bisschen mehr wehtun. Aber ja eigentlich auch und nicht. Nein, hast natürlich recht. Das sind auch irgendwo Spinnereien, die wir hier anstellen. Aber das wäre zumindest etwas, was ich zumindest mal versuchen würde. Auch Fernsehgelder anpassen, ein bisschen paritätischer verteilen. Die sind nämlich in Deutschland sehr ungleich verteilt.
Auch da geh mal nach Spanien oder Italien, ne? Also das ist nochmal wieder ein ganz anderer, wenn teilweise die Direktvermarktung von Barcelona und Real dazu führt, dass besagter 15. Tabellenplatz einfach nichts mehr abkriegt.
Inzwischen ist das nämlich nicht mehr so in Spanien.
Nee, ist nicht mehr so?
Ach krass, ich glaube seit ein Jahr oder zwei Jahren, also inzwischen ist es tatsächlich so, dass von den großen Ligen Deutschland das Geld am unfairsten verteilt. Da gibt's,
ach krass, okay, wusste ich nicht. Ich habe es immer anders in Erinnerung gehabt.
Ist auch erst seit kurzem so. Ich wollte auch erst erfahren, als wir uns wirklich auf die Folge explizit vorbereitet haben, Fernsehgelderverteilung. Spannend. Vorher hatte ich das auch nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Bayern München und SC Paderborn letztes Jahr lag bei 1:4, was die Verteilung der nationalen Fernsehgelder anging. Also Bayern München hat etwa viermal so viel Geld bekommen. Und in England ist es ungefähr bei 1:2 und in Italien und Spanien bei 1:3 oder 1:3,5. Also da ist Deutschland inzwischen echt am wenigsten fortschrittlich.
Ja, cool. Das ist gut zu wissen. Würde dann auch wieder insgesamt für Veränderungen sprechen. Definitiv. Aber ich glaube, da bleibe ich bei. Diese Europa League, mit der steht und fällt ziemlich viele Ideen von denen, die ihr da, glaube ich, habt. Weil ansonsten sind es zu viele Eigeninteressen, die du nicht unter ein Dach gebündelt kriegst, was solche Draft-Ideen geht. Und trotzdem ist der romantische Gedanke dahinter toll, wenn er dazu führen würde, dass wir mal wieder andere Meister haben.
Also letztlich ist die Kernfrage, die sich stellt, ist ja wirklich, ob man so Meister werden möchte, ob das halt ein Konzept ist, eine Spirale ist, die man weiterdrehen möchte oder nicht. Also wenn das je weiter das Zuschauerinteresse sinkt, davon bin ich überzeugt, desto mehr wird man sich halt die Frage stellen, wie man sportlich fairen Wettbewerb herstellen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch. Aber da sind wir wieder trotzdem. Ich bleibe dabei, die Europa League, das ist kein Thema in 10 bis 15 Jahren. Das werden wir, glaube ich, schneller haben, als es uns bisher. Wenn du siehst, wie die Umstrukturierung der Champions League, so, ne, gerade. Mhm. Ist auch nur der erste Schritt. Dann gibt es diesen nächsten, diesen Champions Cup oder wie das heißt, dahinter. Der ist doch auch nichts anderes als der Schritt, dass du die Champions League ablösen kannst, damit die Mannschaften dahinter dann trotzdem zwei Wettbewerbe haben, die gelernt sind. So, also.
Ja, es entsteht ja auch gerade so eine internationale Ligenstruktur. Champions League, Europa League, Conference League heißt der, glaube ich, die neue, die kommt. Mit gleich vielen Teams jeweils. Also diese Strukturen werden geschaffen. Da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht ist es tatsächlich schon in 5 Jahren oder auch in 3 Jahren soweit. Corona beschleunigt da wahrscheinlich einiges. Das kann gut sein, ja.
Und ich bin halt NFL-Fan. Ich mag den Sport. Mir ist scheißegal, wie das Farmteam in Toronto oder in Boston oder in Chicago ist. Mir vollkommen egal, weil die Liga an sich NFL so eine Faszination auslebt. Guck mal, wenn du eine NFL-Saison hast und dich mit Experten darüber unterhältst, wer denn diese Saison erfolgreich sein wird, dann ist die Spanne der Teams, wer recht hat, welche Teams im Super Bowl sind, das ist minimal. Das ist wirklich minimal, weil niemand hatte gedacht, dass die Chicago Bears auf einmal so eine gute Saison spielen. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass Philadelphia Eagles so eine Scheiß-Saison spielen. Niemand hat damit gerechnet, dass Tom Brady wirklich innerhalb von einem Jahr aus dem Sauhaufen Tampa Bay auf einmal den Super Bowl-Winner machst und so. Und in der Bundesliga, nur als Beispiel, wir gucken auf jede Liga. Wir sind entsetzt darüber, dass Liverpool in England jetzt gerade Fünfter ist oder Vierter und so. Und das, es ist aber egal, weil dafür ist City oben, also der andere von den beiden, die jedes Jahr den Titel gewinnen. In Italien so ist es, Juve ist nicht, ist Inter. Und in der Bundesliga gibt es halt niemanden außer Bayern. So, das muss sich ändern.
Ja, und ich bin auch froh, dass wir uns da einig sind, weil ich glaube auch, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis das Interesse stark sinkt. Bei den Nationalländerspielen sieht man es auch. Die Zuschauerquoten sind so viel schlechter als vor 2, 3, 4 Jahren. Und okay, der DFB macht auch sehr viele Fehler noch on top und die Nationalmannschaft selbst. Aber man merkt, das Interesse geht langsam runter. Und dass man da was machen muss, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja.
Ja. Nico, dann würde ich jetzt aber dir noch mal ganz kurz auf den Zahn fühlen wollen. Du sagst, das ist keine Sache für in 10 bis 15 Jahren. Gib doch mal so eine ganz steile Prognose ab, wann droppt das?
Innerhalb der nächsten 5 Jahre würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Und da würde ich sagen, hat Corona auch noch ein bisschen mehr dazu beigetragen. Denn die Vereine haben ja im Moment auch ein bisschen wirtschaftliche Probleme und Engpässe, die sie dazu führen, dass sie die hohen Gesamtvoluminas, die sie haben, um ihren Betrieb fortführen zu können, also es muss irgendwie mit Geld befüllt werden. Und wenn du es auf den klassischen Weg nicht mehr kriegst, musst du kreativ sein. Und wenn du dann als Barcelona, Juve, Paris Saint-Germain, Bayern München, Atletico, 16, 18 Vereine da zusammennimmst, eine Option hast, dann wirst du die gehen. Hundertprozentig, weil du schützt dich ja auch irgendwie selber. Und Bayern München wird nicht treibend sein, weil Bayern München kann auch noch 5 Jahre Corona aussitzen. Das funktioniert bei denen, weil die halt sauber und perfekt arbeiten. Das muss man ja auch mal an einer anderen Stelle mal sagen. Ne? Bayern München ist nicht deshalb 10-mal Meister, weil sie so dreckige Scheiße machen. Die haben auch ein paar Sponsoren, die jetzt der Grund
sind. Sie machen auch dreckige Scheiße, kann man schon sagen.
Ja, aber die haben jetzt, also Leipzig wird immer dafür gehasst, aber nee, Bayern München hat eine Struktur, die ist relativ ähnlich, redet nur keiner drüber, nur weil sie ein paar Mitglieder mehr haben. Und der Ansatz ist aber trotzdem, dass sie gute Arbeit machen und das ist in anderen Ligen aber nicht so. Und das muss irgendwann, wie in der normalen Wirtschaft, wird das irgendwann gecuttet werden und entweder stirbt der FC Barcelona oder sie erfinden das Spielfeld neu.
So. Also ich muss da ganz kurz, also ich muss da einfach gerade kurz reinrätschen, also die Vergleichbarkeit zwischen Bayern München und Leipzig, das passt jetzt hier nicht hin, das führt auch eine Folge für sich. Ich würde dir an der Stelle gerne mal von Max Jakob Ost 11 Leben empfehlen, die Geschichte von Uli Hoeneß, das ist nämlich auch die Geschichte des FC Bayern im Prinzip, also auch ein Podcast, super interessant und also kommt schon doch ein bisschen woanders
Nico, her. Wespennest, Philipp ist Bayern-Fan.
Ich weiß, deswegen habe ich es ja auch gemacht.
Die Spitze habe ich mir damit verdient wahrscheinlich.
Ja, genau. Die waren, und das ist mir schon klar, also ganz kurz, ne? Bayern München, überragende Arbeit, Uli Hoeneß, überragende Arbeit, aber die Aufsichtsratsstruktur von Bayern München ist jetzt,
ja.
können wir auch mal drüber reden.
Ja, nee, verstanden, okay. Ja, gut, okay. Also wir sind uns in der Sache einig, Spannung wäre schön und wünschenswert, schwierig ist es. Du sagst, die Super League siehst du innerhalb der nächsten 5 Jahre potenziell kommen. Vielleicht ist das nochmal ein Thema, wo man über den Draft nochmal spricht. Generell Draft-System, habt ihr so abschließende Meinung dazu? Draft-System im Fußball mal frei von irgendwelchen juristischen Bedenken? Einfach mal so allgemein, wie fühlt sich das an, Nico? Wie stehst du dem gegenüber?
Ich finde es voll gut und ich sage, es kommt, wenn es genau diese Super League gibt.
Und Dennis?
Ja, finde ich eigentlich geil. Ich freue mich jedes Jahr wieder auf den Draft in der NBA. Das ist ein Highlight. Es ist total spannend, man verfolgt das gerne. ist halt ein komplett anderes System, bricht mit allen möglichen Traditionen in Europa und vor allem in Deutschland. Aber grundsätzlich finde ich es geil auch, ja.
Hätte ich noch eine spannende Nuance, weil du sagst, dass man verfolgt das ja irgendwie so richtig. Das würde sich natürlich dann auch entsprechend im Fußball etablieren. Ne? Das wäre ein richtiger Tag im Fußballkalender oder zwei meinetwegen, die so richtig wichtig wären, auf die man hinschiebert, wo es so Vorberichterstattung gibt und wo dann vielleicht Spielerporträts nochmal vorgestellt werden. Und
voll.
Wahrscheinlich, es sickert so durch, dass Jan Regensburg hat doch Interesse an, was weiß ich, wem so. Und das wäre natürlich schon spannend.
Ja, also da gehört ja noch wieder eine andere Nuance dazu, die wir in Europa nicht haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr mal US-Sport in Amerika im Fernsehen gesehen habt, und ich rede nicht von den großen Ligen, sondern ich lag mal in einem Hotelzimmer abends und habe ESPN Nationwide angeguckt und habe ein Highschool-Basketballspiel zwischen zwei Seattle Highschools gesehen. Und das war deshalb Nationwide und ESPN, weil der eine von den beiden, ich glaube, Centern oder so, das größte Talent, bla, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, ne? Aber es ist schon 3, 4, 5 Jahre her. Und so ein Riesentalent war, dass sie halt quasi die Sendung einfach, dass sie ihn schon mal zeigen wollten. Und Serien wie QB1 auf Netflix zeigen dir, dass 14-, 15-jährige Quarterbacks schon dann wissen, dass sie irgendwann in dieser Liga spielen und dementsprechend auch schon sich medial und als Gesamtprodukt so positionieren, so entertainend im Gesamten. Und das gibt es in Europa ja nicht. Mokoku macht das nicht, der hat einen Instagram-Account. Aber das würde dann ja auch dazu führen, dass diese persönliche Hype rund um Spieler noch ein anderer werden würde, als wir es jetzt in der Spitze für vielleicht 5 Fußballer in Europa haben.
So. Wo jetzt ja schon die Trainer mal sagen, ja, jetzt lass den Jungen sich erstmal entwickeln und den ja wirklich aus der Öffentlichkeit fernhalten. Das ist ja bei ganz vielen jungen Fußballtalenten so, dass sie wirklich vom Verein abgeschirmt werden.
Ja, und ich halte das ehrlicherweise für Quatsch. Also, ein bisschen hart formuliert. Nein, ich halte es nicht ganz für Quatsch, aber es kommt ja sowieso irgendwann. Und wenn du einen Spieler die ganze Zeit davon fernhältst und nicht darauf vorbereitest und dahin trainierst, dann ist er mit 20 auch nicht an dem Punkt, dass er auf einmal das performen kann, was du 5 Jahre lang versucht hast, von ihm wegzuhalten. Weil irgendwann bricht es aus.
Ja, klar, du musst Sachen üben, damit du sie kannst.
Genau. Und also, wenn du dann das besagte Spiel, ich den 14-Jährigen, was auch immer, welche Rolle der hatte, schon wieder vergessen, wie der professionell Interviews gegeben hat. Ne? Alter Schwede. Da klar, der ist NBA-Star in 5 oder 10 Jahren oder wann auch immer. So, das hast du da schon gesehen.
Krass.
Ja, spannend.
Gut, ich glaube, das war es wahrscheinlich zum Draft, oder Dennis, hast du noch irgendwas auf der Zunge?
Nee, ich glaube, wir haben es gut gequatscht. Sind uns einig, dass wenn die Strukturen bleiben, wie sie sind, also ohne Superliga, das Draft-System nicht kommen wird. Da gibt es einfach zu viele Hürden. Aber es ist ein spannendes Gedankenexperiment und vielleicht kommt es ja irgendwann, wenn Nikos Prognose eintritt.
Ja. Nagelt mich drauf fest.
Ja, yeah, machen wir.
Hat Nico an dieser Betreibergesellschaft schon Aktien und deswegen macht er da jetzt Stimmung für. Ja. hast du noch irgendwas zu ergänzen, Nico, was wir jetzt nicht berücksichtigt haben oder was du loswerden willst zu dem Thema?
Nee, ich glaube, es war ein interessanter Ausflug mit euch in diese Welt und es hat irgendwie Spaß gemacht, so ein bisschen darauf rumzuspinnen, was daraus wird. Ich glaube, Werder Bremen wird trotzdem nicht Meister in den nächsten 20 Jahren, aber es würde vielleicht ein bisschen mehr Spannung machen als, hey, wir werden Zehnter als Saisonziel, wie ich es jetzt habe und die nächsten 10 Jahre haben werde.
Ja, wir drücken auf jeden Fall grün-weiße Daumen.
Glückwunsch nochmal zum Weltpokal, bitte.
Ja, danke. Ich werde mir das Trikot mit dem Patch auch kaufen. Also da.
Ja, fühle ich. Würde ich auch machen.
Ja, ich möchte nochmal abschließend auf die Social-Media-Kanäle von Nico hinweisen. Zu finden unter Nico Backspin. Sehr aktiv, vor allem auf Instagram und bei Twitter. Folgt mir da sehr gerne.
Mach ich.
Kann ich mir empfehlen.
Ja, machst du. Guck mich nochmal an. Ich würde an der Stelle auch noch was loswerden. Nico, wir haben eingangs darüber gesprochen, und du hast das ja, glaube ich, auch selber hier platziert, dass du Markenbotschafter für die NFL bist. Das ist zwar schon ganz nett, aber ich kann das noch toppen. Ich glaube, Dennis, wir haben das nicht abgesprochen, aber wir sind uns wahrscheinlich einig. Nico hat das hier ganz, ganz gut performt. Ich würde ihn gerne zum Markenbotschafter für die Zukunft des Fußballs
machen. Ja. Sagen wir mal so, Leute, oh, wow. wenn ihr nochmal in meinem Umfeld jemanden habt, den ihr mal gerne hier als Gast haben wollt, sagt mir Bescheid. Ich kann mal gucken, was ich machen kann. Es gibt also den einen oder anderen, der hier reinpassen würde.
Ah, das klingt ganz großartig.
Das Angebot mache ich euch. War eine Freude, hat Spaß gemacht, hier zu sein.
Ja, uns auch. Kann ich nur zurückgeben.
Absolut.
Und damit entlassen wir dich auch dankbar in den Abend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke. Ich muss auch direkt weiter zum nächsten Termin, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen.
Alles klar.
Dennis, dir auch einen schönen Abend und wir hören uns natürlich dann wie immer nächste Woche Donnerstag mit dem nächsten Thema.
Genau.
Bis dahin, alles Gute, bleibt uns treu und
Abpfiff. Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.